Herzlich willkommen bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Heute wird es erneut medizinisch. Heute geht's um das Thema Fuß und geladen habe ich einen Spezialisten von der Orthopädie am See, Kreuzlingen und Weinfelden, den Dr. Med. Jens Hutmacher. Schön, Jens, dass du da bist.
Lieber Patrick, ich danke dir für die Einladung.
Sie bleiben dran und hören und horchen gespannt diesen Podcast. Gegenüber sitzt, wie gerade erwähnt, Dr. Med. Jens Hutmacher. Er war früher Fußchirurg im Kantonsspital Münsterlingen und Frauenfeld. Heute der Fuß- und Sprunggelenksexperte im Team der Orthopädie am See Kreuzlingen und Weinfelden. Ich freue mich auf seine medizinischen Fakten leicht und verständlich erklärt. Unsere Füße sind ja wahrliche Meisterwerke der Natur. 26 Knochen, 33 Gelenke, weit über 100 Muskeln, Sehnen und Bänder arbeiten da zusammen. Ein kleines biomechanisches Wunderwerk, das unser ganzes Körpergewicht trägt und uns bewegt. Unsere Füße tragen uns im Schnitt bis zu 5-mal im Leben um die ganze Erde. Boah, warum bist du Fußchirurg geworden? Bestimmt nicht allein aus diesem Grund.
Nein, das sind natürlich spannende Fakten, die du gerade zum Thema Fuß genannt hast. Das Besondere an der Fußchirurgie ist das, was viele andere Fachgebiete in dieser Form so nicht bieten können. Es ist eine Mischung aus hochpräziser Technik, komplexer Biomechanik und eben eine echte Auswirkung auf die Lebensqualität im Alltag von meinen Patienten. Es ist sehr abwechslungsreich. Ich habe eine sehr große Mischung aus zum Teil minimalinvasiven, arthroskopischen Eingriffen, aber auch noch die ganz klassischen orthopädischen offenen Eingriffe am Fuß.
Da muss ich direkt reingrätschen als Zwischenfrage. Was ist denn der Unterschied zwischen minimalinvasiv und arthroskopisch?
Also bei arthroskopischen Eingriffen ist immer eine Kamera mit im Spiel. Das ist bekannt von Eingriffen an Knie oder an der Schulter. Am Fuß ist es häufig das Obersprunggelenk, wo ich das Arthroskop nutze, um wirklich sehr präzise arbeiten zu können und sehr gut sehen zu können. Zusätzlich gibt es aber auch noch minimalinvasive Eingriffe, die ohne Kamera gemacht werden. Dabei handelt es sich meist um Eingriffe an Knochen, die über einen winzig kleinen Schnitt unter Live-Röntgen gemacht werden. Also es gibt also so eine Art Zahnarztfräse, die verwendet wird, um Korrekturen an Knochen zu machen. Und das findet unter Durchleuchtung statt, sodass ich also unmittelbar sehe am Röntgen, wie ich da arbeite.
Jetzt musst du mir verraten, was denn so alles am Fuß passieren kann, beziehungsweise was damit schiefgehen kann. Was ist da deine Praxis im Alltag?
Also im Alltag sehe ich natürlich sehr viele Fehlstellungen. Vorne an den Zehen, das bekannte ist sicherlich der Hallux Valgus oder auch Ballenzeh genannt. Bei den kleinen Zehen sind es dann Hammer- oder Krallenzehen. Ich sehe natürlich noch Fußdeformitäten, wo das bekannteste sicherlich der Senk- und Spreizfuß ist. Oder auch der Hohlfuß hat natürlich auch eine gewisse Bekanntheit. Ich sehe im Alltag viele Verschleißerkrankungen. Arthrose ist natürlich ein Thema am Fuß. Wie du gerade gesagt hast, 33 Gelenke. Da hast du vollkommen recht. Da gibt es natürlich einige Gelenke, die zum Verschleiß neigen. Da kann ich natürlich auch helfen.
Dann gibt es aber auch noch zahlreiche Bänder und Sehnen.
Genau. Viele, viele Bänder, Sehnen und Muskeln, die am Fuß zusammenarbeiten. Da sind die bekanntesten Verletzungen wohl wahrscheinlich der Achillessehnenriss und das häufigste, das umgeknickte Sprunggelenk, also die Bandverletzung am Sprunggelenk.
Das gehen wir alles so quer durch den Garten mal durch. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit den Fußfehlstellungen mal anfangen. Hallux valgus, was ist das genau?
Nun übersetzt ist das sowas wie der schiefe Großzeh. Wenn Sie sich den Vorfuß wie ein Zelt vorstellen, die Knochen sind die Zeltstangen und die Sehnen die Spannseile, die das Zelt halten. Normalerweise stehen die Stangen stabil, die Seile sind straff. Alles hält die Zehen in der richtigen Position. Beim Hallux valgus ist es nun so, dass es eine Stange gibt, den ersten Mittelfußknochen, der nach innen wandert. Die Sehnen verlieren also die Spannung und ähnlich wie lockere Zeltleinen ist dann das Ergebnis, die Zehe biegt weiter und weiter weg.
Und warum passiert das?
Die Gründe für den Hallux valgus sind in erster Linie mal in der Genetik zu suchen. Die Vererbung spielt da eine große Rolle. Wenn Ihre Mutter oder Großmutter oder mehrere Leute in der Familie einen Hallux hatten, ist das Risiko natürlich hoch, dass auch Sie einen Hallux bekommen. Der bekanntere Grund für den Hallux sind sicherlich falsche Schuhe. Hohe Absätze, enge Schuhe sind kein alleiniger Grund, können aber als Brandbeschleuniger natürlich wirken. Sie pressen die Zehen zusammen und verlagern natürlich die Belastung des Fußes nach vorne. Ich sage aber immer, die Großmutter hat in aller Regel mehr Schuld an dem Hallux als der Schuhverkäufer.
Es gibt aber auch, wie gesagt, noch die Biomechanik, die den Hallux valgus trifft.
Genau, seitens der Biomechanik ist es vor allen Dingen der Knicksenkfuß, der durch das Nach-Innen-Rollen des Fußes das Abweichen der Großzehe begünstigt. Das ist jetzt aber schon ein tiefes Eintauchen in die Biomechanik.
Was kann ich denn tun, wenn die Beschwerden so relativ gering sind und der Hallux vielleicht noch gar nicht so groß ist?
Da kann man vieles ausprobieren. Muskelübungen, Einlagen und es gibt eine Vielzahl von Hilfsmitteln wie Bandagen, Zehenspreizer oder ähnliches. Da gibt es jetzt nicht pauschal für Ihren Fuß gute oder schlechte Hilfsmittel. Da kann man, wie gesagt, mit vielem experimentieren. Vielleicht als Tipp, kaufen Sie keine Sachen, die besonders teuer sind oder Heilung versprechen. Die helfen in aller Regel demjenigen, der sie verkauft.
Und was sind denn jetzt die Gründe, die für eine Operation sprechen?
Für eine Operation sprechen selten kosmetische Gründe. Also der Grund zum Operieren ist ganz, ganz selten ein ästhetisch-kosmetischer. Häufig kommen die Patienten wirklich mit Schmerzen, die den Alltag einschränken. Das ist dann häufig der Knochen, der auf der Innenseite vorsteht, rot wird, anschmillt und schmerzt. Es ist so, wenn der Hallux sich entwickelt hat und immer weiter auf die Innenseite wandert, dann arbeitet er nicht mehr mit. Er nimmt keine Last auf im Alltag. Und die Last, die wir beim Laufen auf den Fuß und auf den Boden übertragen, landet dann bei den benachbarten kleinen Zehen. Die sind natürlich deutlich dünner und nicht für diese Belastung ausgelegt. Das führt dann zu den bekannten Hammerzehen oder zur Arthrose im Mittelfuß. Das sind dann Gründe, wo man beim Facharzt vorstellig werden sollte und zumindest mal schauen, wo man steht.
Und dann Operationen verschieben statt abschneiden?
Früher hat man tatsächlich den überstehenden Knochen abgeschnitten. Da hatte man das Problem noch nicht verstanden. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Der Zeh kam natürlich immer weiter und immer weiter rüber. Heute wird der Knochen ganz präzise korrigiert, verschoben und dann fixiert mit winzig kleinen Schrauben. Das führt dazu, dass der Fuß sofort belastungsstabil ist und die Schräubchen sind in aller Regel so, dass sie praktisch nicht stören.
Und wie lange dauert dann so eine Operation?
Das hängt ein bisschen von dem Ausmaß der Fehlstellung ab. Die kleineren und mittleren Fehlstellungen sind, da dauern die Operationen in aller Regel so 25 bis 50 Minuten. Bei den Eingriffen braucht es inzwischen nicht mal mehr eine Vollnarkose und man ist nach einer Operation sehr schnell wieder fit.
Aber das ist jetzt nicht so wie ein Mückenstich, sondern es gibt da schon eine Nachbehandlung.
Das ist schon eine echte Operation. Das ist so, die Nachbehandlung ist aber unkompliziert. Die Operationstechniken und Implantate sind inzwischen so weit, dass man keine Gehstöcke mehr benötigt und voll belasten darf. Einzig für 6 Wochen in der Nachbehandlung braucht man eine spezielle Sandale mit einer festen Sohle unten drunter, die die Abrollbewegung einschränkt.
Und wie lange fällt man danach so beruflich aus? Ist das abhängig, glaube ich?
Das ist genauso wie die Auswahl von dem geeigneten Operationsverfahren immer eine Einzelfallentscheidung. Also ein Geschäftsinhaber kann am Nachmittag schon wieder E-Mails schreiben und telefonieren. Jemand, der in der Produktion arbeitet, Sicherheitsschuhwerk braucht oder einen körperlich stark belastenden Beruf hat, da dauert es natürlich dementsprechend länger.
Also ist danach überhaupt Physiotherapie nötig?
Normalerweise nicht, ganz selten.
Ja, jetzt ist gerade der Hallux valgus unser Thema gewesen, also der schiefe Zeh mit Ballen. Aber dann gibt es ja noch einen Hallux, nämlich den Hallux ridicus. Der ist nämlich der steife Zeh mit verschlissenem Gelenk. Also nun kommt auch noch die Variante Arthrose, Verschleiß mit ins Spiel. Ist das richtig?
Genau. Wenn du dir das Grundgelenk von dem Großzeh wie ein Türscharnier vorstellst, bei dem Hallux rigidus ist dieses Scharnier wie verrostet. Die Beweglichkeit wird immer schwergängiger, jeder Schritt tut weh und gerade die endgradigen Bewegungen verursachen dann häufig einschießende Schmerzen am Großzeh.
Das Hauptproblem ist dann, glaube ich, man kann dann schlecht abrollen.
Genau, bei der Abrollbewegung kommt ja die Zehe nach oben an den Anschlag. Wenn der Knorpel fehlt, reibt natürlich Knochen auf Knochen und da reagiert der Körper natürlich drauf.
Wie sieht denn dann eine konservative Behandlung aus? Denn ich kann mir vorstellen, man kann dann jetzt nicht einfach Öl reinschmieren. Ne?
Also anfangs kann man mit verschiedenen Formen von Einlagen die Beschwerden lindern. In den frühen Stadien kann man auch eine Infiltrations-, also eine Spritzenbehandlung durchführen. Die klassische orthopädische Spritze, die man vielleicht kennt, enthält Cortison. Wer das nicht mag, dem kann man aber auch gute Alternativen inzwischen anbieten. Da kann man die Hyaluronsäure und vor allen Dingen die Eigenblutbehandlung erwähnen.
Und was macht man denn, wenn das dafür schon zu spät ist oder wenn das nicht mehr ausreicht, so eine Hyaluronspritze?
Da muss man genau schauen, wie weit ist die Arthrose tatsächlich fortgeschritten. In der frühen Phase reagiert der Knochen so auf den Stress, dass er zunächst einmal die Knochenfläche vergrößert. Wenn du dir einen Besenstiel vorstellst, den man eine Stunde auf den Boden klopft, dann pilzt er auf und diese Knochenvorsprünge, die drücken natürlich im Schuh. Bei der sogenannten Keilektomie, also dem kleineren Eingriff wie der Frühjahrsputz am Großzehengrundgelenk, werden diese Knochenkanten geglättet, was eben für weniger Druckstellen und für eine bessere Beweglichkeit vom Großzehengrundgelenk sorgt. Wenn der Verschleiß aber weiter fortgeschritten ist, dann empfehlen wir die Arthrodese. Das ist eine Fusionierung oder Stabilisation vom Großzehengrundgelenk. Man kann auch von der Versteifung reden. Das klingt für Patienten schlimm und es hört sich so an, als würde man mit einem Holzbein aus der Klinik laufen. Es ist aber in der Tat eine hervorragende Lösung. Dabei werden die beiden Knochen dauerhaft verbunden. Der Vorteil ist, dass man schmerzfrei gehen, wandern und Sport treiben kann.
Hört sich spannend an, möchte ich aber auch nicht weiter vertiefen, denn nun kommen wir schon zum Fersensporn und zur Plantarfaszitis. Was ist denn das?
Also Fersensporn oder Plantarfaszitis, das ist...
Faszitis, so, ich habe es falsch ausgesprochen. Okay.
Etwas, was landläufig unter Fersensporn bekannt ist, ist im Prinzip eine knöcherne Vorwölbung, da wo die Plantarfaszie ansetzt. Unter der Fußsohle verläuft die Plantarfaszie, das ist eine ganz dicke Sehnenplatte, die man sich so dick vorstellen kann wie ein Anschnallgurt. Das ist in der Funktion wie ein Gummiband, das das Fußgewölbe aufspannt. Bei Überlastung, falschem Training oder verkürzter Wadenmuskulatur zieht das Gummiband zu stark an dem Fersenbein und verursacht dort kleine Einrisse. Dieser Sporn entsteht dann als kleiner Knochenanbau, als Heilungsreaktion vom Körper, ist aber nichts, was direkt Beschwerden verursacht.
Also es gibt ja diesen Mythos vom Sporn, dass das irgendwie der Stachel ist und dass der Stachel irgendwo durchs Fleisch schießt. Dem ist aber nicht so.
Genau, das ist nicht so. Also es ist so, dass dieser Sporn zwar im Röntgen zu sehen ist, aber das ist nur eine Verknöcherung vom Sehnenansatz. Das macht per se keine Beschwerden. Das ist etwas, was wir häufig zufällig sehen. Beschwerden macht die aktive Entzündung.
Und wie wird jetzt sowohl das eine als auch das andere behandelt?
Also der Fersensporn selber wird nicht behandelt. Das ist etwas, was man zur Kenntnis nimmt, aber keine Konsequenz hat. Die aktive Entzündung, also diese Plantarfaszitis, die wird erst einmal in aller Regel mit Physiotherapie behandelt. Da wird ein Dehnungsprogramm etabliert. Die können eine lokale Schmerzbehandlung machen. Da gibt es verschiedene Techniken. Da hat jeder Physiotherapeut ein bisschen sein Geheimrezept, seine eigenen Geräte, die er dafür nimmt. Damit kriegen wir schon eine Vielzahl der Patienten wirklich im Alltag beschwerdefrei. Wenn das nicht reicht, dann greifen wir zur fokussierten Stoßwellenbehandlung. Das sind intensive gerichtete Schallwellen, die die Durchblutung anregen und den Zellstoffwechsel anregen. Der Körper heilt dann die Entzündung selber. Es gibt auch operative Möglichkeiten. Die brauchen wir wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Also mindestens 95% der Patienten mit dem, jetzt sage ich es wieder, Fersensporn oder eben auch dieser Entzündung von der Plantarfaszie, die können wir ohne Operation beschwerdefrei bekommen.
Und nun sag mir, was hältst du denn vom Tragen so von speziellen weich-elastischen Schuhen?
Nun, die Schuhe basieren in aller Regel auf dem Prinzip von der Instabilität, welche dann die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur trainieren. Bei gesunden Füßen können die helfen, dass die Füße gesund bleiben. Es gibt aber auch die ein oder anderen Fußbeschwerden, die man damit lindern kann. Es ist aber kein Pauschalrezept, wie man vielleicht manchmal in der Werbung dargestellt bekommt. Wenn man aufgrund von einer Fehlstellung Einlagen benötigt, finden die natürlich nicht den nötigen Halt, um ihre Funktion zu erfüllen. Für akute Verletzungen sind sie auch ungeeignet und man muss also genau hinschauen und am besten sich unabhängig beraten lassen.
Von wem?
Das kann entweder der Hausarzt, der Orthopäde machen. Auch da ist das Internet eine gute Quelle, wenn man nicht jetzt gerade in der Industrie landet.
Ich habe jetzt gerade jemanden in der Familie, der hat ein Mortenneurom. Kannst du uns erklären, was das genau ist?
Ja, das ist etwas, was ich sehr häufig im Alltag sehe. Da rede ich, oder die Patienten reden dann in aller Regel vom Kieselstein im Schuh. Also es ist eine Art Fremdkörpergefühl, was die Patienten berichten. Musst du mal fragen, ob das da eben auch so der Fall ist. Manche reden von einem Stein, einer Erbse oder einem Legostein im Schuh. Das kann manchmal auch das Gefühl von einem umgeschlagenen Socken oder von einem Kissen unten im Fuß sein. Es gibt plötzlich einschießende, giftige Vorfußbeschwerden, die manchmal gar nicht genau lokalisiert werden können. Und die Beschwerden können so stark sein, dass sie einen zwingen, mitten bei der Wanderung oder mitten drin stehen zu bleiben, die Schuhe abzuziehen und mal die Füße durchzubewegen. Die Ursache ist ein Nerv. Also jeder Mensch hat diese Nerven, die da vorne laufen. Bei gewissen Konstellationen wird dieser Nerv mechanisch gereizt im Vorfuß und der bildet dann wie so eine Narbenhülle. Und das an der dümmsten Stelle, wo ohnehin kein Platz ist, im Vorfuß, zwischen den Vorfußknöchelchen. Und dann macht dieser Nerv einfach Beschwerden, weil er natürlich ständig zwischen den Knöchelchen aufgerieben wird.
Behandlung?
Auch da sind wir sehr, sehr häufig konservativ erfolgreich. Das behandelt man mit der Spritze. Also da ist die klassische Kortisonspritze das, was am häufigsten hilft.
Tut aber auch weh. Aua.
Es gibt keine Spritze ohne Peaks, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, das war jetzt schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich würde noch ganz kurz zu dem Neurom was sagen. Häufig sind wir mit der konservativen Behandlung von dem Neurom erfolgreich. Wenn wir nicht mit Spritzen die Beschwerden zufriedenstellend lindern können, dann kann man diesen Nerven auch einfach rausnehmen. Man tauscht den Schmerz, der von diesem Nerven herkommt, dann gegen ein Taubheitsgefühl zwischen den Zehen. Und das ist für diejenigen, die unter den Beschwerden leiden, ein guter Tausch.
Eine Alternative.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu dem peitschenden Schmerz, wenn die Achillessehne reißt. Was wird da gemacht? Konservativ behandelt oder operativ?
Auch da gibt es zwei wirklich gute Varianten, wie du gerade gesagt hast, operieren und nicht operieren. Beide Varianten bieten in aller Regel sehr gute Ergebnisse. Wir bieten da das ganze Spektrum an, also von der klassischen offenen Operationsmethode über minimalinvasive Methoden, aber auch die konservative Achillessehnenbehandlung führen wir regelmäßig durch. Um die richtige Entscheidung zu finden, welche Behandlung jetzt für Ihre Achillessehne die richtige ist, muss man sicherlich Alter und Begleiterkrankungen berücksichtigen, insbesondere den sportlichen Anspruch, den man hat. Entscheidend ist aber auch sozusagen, wo ist die Sehne gerissen, wie ist sie gerissen und wie stehen die Sehnen jetzt aktuell zueinander? Wie weit ist der Abstand zwischen diesen Sehnenstümpfen?
Aber es ist eine Krankheit oder eine Erkrankung, vielleicht ausgelöst durch einen Unfall, das hat man nicht in einer Woche weg.
Das hat man nicht in einer Woche weg. Die Behandlung ist leider sehr langwierig. In aller Regel hat man für 9 Wochen einen Stiefel und braucht für 6 Wochen Stöcke, ob man operiert oder nicht.
Unangenehm. Aber dann kommen wir direkt schon zum nächsten Thema, auch unangenehm, nämlich wenn der Fuß plötzlich umknickt. Das nennt sich Sprunggelenkdistorsion. Warum knickt der Fuß überhaupt um?
Das Sprunggelenk knickt um, wenn die einwirkende Kraft auf den Körper so groß ist, dass Muskeln, Sehnen und Bänder dem nicht standhalten können. Das sehen wir häufig bei Mannschaftssportarten, Gegnereinwirkung und bei Sportarten mit schnellen Richtungswechseln.
Und wann sollte man jetzt zum Arzt gehen und wann nicht?
Das ist eine wichtige Frage. Grundsätzlich gibt es nicht zu viele Patienten mit Sprunggelenken beim Arzt. Die meisten Sprunggelenke werden verschleppt und die Nachbehandlung ist aufwendig, wenn man eben die wichtige Anfangsphase von der Heilung nicht korrekt durchführt. Aber auch nicht jedes Umknicken ist ein schlimmer Notfall. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es einem nicht gelingt, 4 Schritte auf dem Fuß laufen zu können, dann sollte man mal das einem Arzt zeigen. Wenn der Innen- und der Außenknöchel, wenn man da mal drauf drückt, wenn das Beschwerden macht, sollte man das mal zeigen. Auf der Außenseite ist die Schwellung eher gutartig, auf der Innenseite sollte man zeigen.
Und dann geht man zum Hausarzt oder zum Spezialisten?
Der Hausarzt ist in aller Regel eine gute Anlaufstelle. Da wird die Erstbehandlung routiniert durchgeführt. Der Hausarzt hat viel Erfahrung damit, welche Versorgung und Diagnostik dann in dem Einzelfall genau nötig ist. Der Fußchirurg kommt dann ins Spiel, wenn bei den weiteren Abklärungen größere Verletzungen auftauchen oder wenn die Beschwerden im Verlauf einfach nicht besser werden.
Und dann ist natürlich immer die Frage, Röntgen oder MRI, MRT?
Das hat beides seinen Stellenwert. Der große Vorteil beim Röntgen, es ist schnell und gut verfügbar. Es stellt den Knochen wirklich sehr genau dar. Die Stärke vom MRI ist die Darstellung von Weichteilen, also Bändern, Sehnen und den Knorpeloberflächen.
Aber geht es beim Umknicken jetzt nicht darum, dass man den Winkel rausfindet, damit man sagen kann, so und so viele Bänder sind betroffen oder nicht?
Ja, diese unangenehm gehaltenen Röntgenaufnahmen, die man früher gemacht hat, die sind nicht mehr in der Routinediagnostik, das wird nicht mehr gemacht. In der Tat erfolgt aber natürlich im weiteren Verlauf eine genaue Beurteilung der Stabilität.
Und was mache ich denn, wenn ich mir morgen den Fuß umknicke? Was ist da meine Formel, die ich einhalten muss?
Da warst du wahrscheinlich vor kurzem auf einem Erste-Hilfe-Kurs, wenn du das schon so fragst. Es gibt da diese sogenannte Pechformel.
Genau.
Das sind Anfangsbuchstaben, die das P steht für Pause, also Belastung reduzieren, das E für Eis, also kühlen, das C für Kompression, also eine komprimierende Bandage, die frühzeitig einer Schwellung entgegenwirkt. Und auch der Schwellung entgegenwirkt natürlich das Hochlagern, also der letzte Buchstabe des H.
Damit da nicht zu viel Blut dann drin ist und dass die Kühlung macht ja auch die Adern und alles eng und
zusammen. Und es ist auch ein hervorragendes, es ist besser als die ein oder andere Schmerztablette. Also es wirkt hervorragend gegen den Schmerz.
So, wenn nun aber ein Außenband gerissen ist und das vom Arzt festgestellt wird, wie heilt das dann ohne OP?
Das heilt mit der richtigen stabilen Schiene oder Bandage in aller Regel stabil aus. Früher hat man das operiert. Inzwischen wissen wir, 90% der Operationen an den Außenbändern sind gar nicht mehr nötig. Also sehr viele Außenbandverletzungen heilen folgenlos ab.
Aber wann wird denn eine Operation nötig? Kann man da diese Regelung machen, wenn von den 3 Bändern 2 gerissen sind, dann noch nicht? Aber wenn alle 3 durch sind, dann definitiv?
Oder? Ja, die Pauschalaussage ist da auch schwierig. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Es ist die Frage, welche Bänder sind gerissen? Innenseite, Außenseite? Es gibt über 20 Bänder am Sprunggelenk. Da sind natürlich welche, die heilen ohne Operation sehr gut ab. Und es gibt Bänder, die finden sich einfach nicht. Da muss man dann mit einer Operation unterstützen. Ein weiterer Grund, um eine Operation rasch zu machen, ist, wenn in der Abklärung im MRI eine Begleitverletzung erscheint, also wenn man einen größeren Knochen- oder Knorpelsplitter im Gelenk findet. Das spricht natürlich dann eher für eine Operation. Ich habe eben gesagt, Bandverletzungen werden häufig übersehen. In der Tat, nicht behandelte Bandverletzungen führen dann häufig zu einer Instabilität. Also die korrekte Behandlung von einer Bandverletzung ist die Immobilisation mit dieser stabilen Bandage. Und wenn das nicht durchgeführt wird, kommt es eben zu dieser chronischen Instabilität. Also die Bänder sind noch da, sie sind nachweisbar. Wenn man operiert, sieht man diese Bänder, aber sie sind in einer zu langen Stellung abgeheilt und können einfach ihre Funktion nicht mehr ausführen.
Und das merkt man dann auch, wenn man Leistungssportler ist und dann plötzlich alles so wapplig ist und man ständig umknickt?
Das merkt jeder, der lockere Sprunggelenke hat, dass er da umknickt.
Wie wird denn so eine OP durchgeführt?
Wie ich gesagt habe, das Band ist eigentlich praktisch immer noch vorhanden. Es ist einfach verlängert zusammengeheilt. Und das Band wird dann auf einer Seite abgelöst und gestrafft wieder an den Knochen fixiert. Das ist ein sehr bewährtes Verfahren, was gute Resultate bringt. Nur die Einheilung des Bandes am Knochen, das ist einfach mit einer 6-wöchigen Schonung und Teilbelastung verbunden und das fordert natürlich Geduld.
Also das heißt, die OP, die ist auch wieder in ein paar Minuten erledigt, das kriegt man schnell hin, aber die physiotherapeutische Behandlung danach, die zieht sich dann über Wochen und Monate.
Genau. Also in den 6 Wochen nach der Operation ist auch Physiotherapie nicht zwingend sinnvoll. Die ersten 6 Wochen in der Nachbehandlung hat man den Fuß praktisch in dem Gips, also in so einem Skistiefel. Und die wichtige Phase der Physiotherapie fängt dann nach 6 Wochen an, weil dann wird Muskelaufbau durchgeführt, Beweglichkeit wiederhergestellt. Das ist dann der wichtige Teil der Physiotherapie.
Und da braucht man auch ein bisschen Disziplin.
Viel.
Viel. Was ist denn abschließend dein Tipp, um seine eigenen Füße ein Leben lang zu schützen? Welche Dinge sollte man konsequent beachten?
Also Füße und Zehen brauchen Platz. Man sollte die Schuhe tragen, die wirklich zu den Füßen passen. Das hört sich jetzt nach einem einfachen Tipp an, aber das ist je nach Fuß eben gar nicht so leicht. Und dann ein weiterer Tipp, einfach zwischendurch immer barfuß gehen. Auf wechselndem Untergrund, mal auf der Wiese, mal auf Kies, mal zu Hause auf dem Teppich- und Holzfußboden. Das ist gut für die Fußmuskulatur und das sorgt dafür, dass man tatsächlich nachweislich weniger umknickt. Das führt also zu einer Verringerung von der Verletzungsgefahr. Ein weiterer Hinweis an alle Hörer, die viel sitzen. Die Wadenmuskulatur nutzt genau die Zeit, um sich zu verkürzen. Das führt zu Achillessehnenbeschwerden, zu diesem Fersensporn oder wie wir jetzt besser wissen, dieser Entzündung von der Plantarfaszie und zu einer Überlastung des Vorfußes. Und da muss man einfach regelmäßig die Wade dehnen. So wie man das vielleicht vom Jogger an der Parkbank kennt, der die Wade da dehnt. Das kann man auch im Stehen gut machen, wenn man den Vorfuß auf den Holzscheit stellt, dass man da zwischendurch einfach mal ein bisschen die Wade dehnt. Welche Leistung die Füße im Alltag bewältigen müssen, merken wir erst, wenn die Füße denn auch wirklich mal wehtun. Gehen Sie gut mit Ihren Füßen um, denn sie tragen sie durchs Leben.
Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Trotzdem, am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch mal wissen, wie kann denn der Patient, die Patientin, dich und das Team von der Orthopädie am See am besten erreichen?
Also die einfachste Erreichbarkeit ist sicherlich die Webseite. Da finden Sie E-Mail-Adresse, Telefonnummern, alle Kontaktdaten, um da einen Termin bei uns zu bekommen.
Jetzt interessiert mich aber trotzdem noch mit den Füßen. Tragen die Frauen immer noch zu viel hochhackige Schuhe und die Männer vielleicht zu wenig Turnschuh?
In der Tat, je nach Fußform das richtige Schuhwerk zu finden, ist nicht so leicht. Gerade beim Spreizfuß braucht man vorne wirklich sehr, sehr viel Platz. Und auch die Sneaker und auch Turnschuhe sind da manchmal, dass da genau der Platz fehlt.
Jetzt noch ein bisschen oder zum Schluss noch mal aus dem Nähkästchen erzählt. Du hast jetzt den Teilbereich bei der Orthopädie am See Fuß. 2 andere Kollegen waren ja schon da zum Thema Knie und zum Thema Schulter. Wie teilt sich das denn auf, wenn man orthopädische Probleme hat? Wie weit ist denn da der Fuß betroffen? Würdest du da sagen, ein Drittel? Der Rest ist Hüfte, der Rest ist Schulter, der Rest ist Knie. Wie hoch würdest du das einschätzen?
Da gehe ich mal davon aus, dass das so um die 20% sind. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen.
Das war noch eine wichtige Information. Ganz herzlichen Dank, Dr. Med. Jens Hutmacher. Schön, dass du da warst. Hier von der Orthopädie am See in Kreuzlingen und Weinfelden. Ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich das Thema Fuß angehört haben. Ich hoffe, die medizinischen Erklärungen helfen dir, deine eigene Fußgeschichte besser zu verstehen und zu bewerten, um eine gute Entscheidung zu treffen. Gesunde Füße sind, wie wir gerade eben gehört haben, die Basis für Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Mit der richtigen Diagnose, Therapie und manchmal chirurgischem Eingriff lassen sich die meisten Fußprobleme gut behandeln, wie wir gerade gehört haben. Deine Füße danken es dir mit schmerzfreien Schritten, egal ob beim Spaziergang, Sport oder Alltag. Bis dahin dir und euch eine gute Zeit und bleib oder bleibt fußgesund. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.